HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Wenn jetzt kein Wunder passiert, werden wir scheitern. Das haben sie sich oft auf ihre Reise gedacht. Die Zwillingsbrüder Paul und Hansen Höppner aus Berlin. Sie stellen ihre Geschwisterbeziehung immer wieder mit außergewöhnlichen Projekten auf die Probe. Zuletzt haben die Zwillinge versucht, in 80 Tagen um die Welt zu reisen. Und zwar ohne Geld. Welche Erfahrungen die beiden Abenteurer dabei gemacht haben und ob sie es am Ende geschafft haben, darüber spreche ich jetzt mit Paul und Hansen Höppner in HR Info, das Interview. Paul und Hansen Höppner, ich musste mir für Sie erstmal ein Namenskärtchen basteln, weil ich Sie wirklich nicht auseinanderhalten kann. Sie sind eineiige Zwillinge. Rechts von mir ist Hansen, zum Glück mit einer Kappe auf, mit einer Mütze und einem Schnurrbart. Und links von mir Paul. Wer ist der Erstgeborene?
Ich, Hansen.
Hansen, genau.
5 Minuten.
Das heißt, Sie geben den Ton an bei Ihnen beiden?
Nee, so kann man das eigentlich nicht sagen. Also wir haben da so eine sehr, würde ich sagen, ausgeglichene Beziehung in der Hinsicht. Also es gibt Bereiche, wo der eine vielleicht mehr den Ton angibt und andere Bereiche, wo der andere mehr den Ton angibt. Aber wir sind da relativ ausgeglichen, würde ich sagen.
Von Zwillingen sagt man ja, als Kinder machen sie alles zusammen, werden auch gleich angezogen von der Mutter. Dann spätestens in der Pubertät bricht das so ein bisschen auseinander und sie gehen so getrennte Wege. Sie versuchen so, ihre Persönlichkeit selbst auszubilden. Sie sind jetzt 33 Jahre alt und hängen immer noch zusammen.
Wieder.
Haben Sie da eine ganz besondere Beziehung?
Also ich würde sagen, wieder, nicht immer noch. Und zwar aus dem Grund, dass wir, früher wurden wir eigentlich auch schon mal unterschiedlich angezogen, haben aber natürlich trotzdem eine gleiche Jugend gehabt und sind miteinander aufgewachsen. Dann kam die Phase, die Sie auch gerade eben schon angesprochen haben, dass wir versucht haben, uns voneinander abzugrenzen und andere Dinge gemacht haben. Und das haben wir dann auch fast 10 Jahre lang wirklich durchgezogen. Also ich habe in München gelebt, in Maastricht, Paul hat in Köln gewohnt, hat eine Weltreise gemacht. Und danach haben wir uns dann irgendwann wiedergefunden und seitdem verstehen wir uns eigentlich super wieder. Also diese Pause war auf jeden Fall nötig, dass die Beziehung aufrechterhalten wird.
Und sich auch so ein bisschen unterschiedlich zu entwickeln wirklich, weil wenn man natürlich immer viel zusammen macht, dann ist es schwierig wirklich unterschiedliche Interessen auszubilden und auszubauen und so weiter. Und das ist notwendig gewesen, auch wenn es natürlich dann nach einer Phase gab, wo man sich erstmal wieder ein bisschen kennenlernen musste.
Paul, was würden Sie sagen, was kann Ihr Bruder besser als Sie?
Also ich würde sagen, eine Menge. Im Bereich technischen Kompetenzen ist Hansen wirklich ein absolutes Ass. Also ich bezeichne ihn immer gerne als MacGyver. Also er ist tatsächlich nicht nur Tüftler und Bastler und Improvisateur, sondern macht auch wirklich professionell Goldschmiede und Produktdesign und solche Sachen. Mhm. Aber er ist auf jeden Fall, eine seiner Stärken ist, in einer Situation, wo man vielleicht nur ein Stückchen Draht und eine Zange hat, eine Lösung für alles zu finden. Also es ist nichts unmöglich sozusagen. Es ist meistens nur eine Frage der Zeit, bis die Lösung auf dem Tisch liegt.
Und Hansen, was würden Sie sagen, was kann Paul besser als Sie?
Also Paul ist auf jeden Fall deutlich besser in organisatorischen Bereichen und ich würde mal sagen, er ist ein bisschen mehr der Denker vielleicht und ich bin vielleicht mehr der Macher. Das ergänzt sich super zusammen natürlich, weil beide Bereiche sind unabdinglich für Projekte wie die Projekte, die wir umsetzen. Und deswegen ist es eine perfekte Teamarbeit eigentlich. Also.
HR Info, das Interview mit Paul und Hansen Höppner, Zwillingsbrüder aus Berlin, die ihre ganz besondere Beziehung schon einige Male auf die harte Probe gestellt haben. Vor 3 Jahren sind sie ja zusammen mit dem Fahrrad von Berlin nach Shanghai gefahren, 13.000 Kilometer. Und im letzten Jahr, da sind sie dann nochmal zusammen los, und zwar in 80 Tagen um die Welt ohne Geld. Das war die Idee. Die war ja ein bisschen geklaut, ne?
Ja, also geklaut in der einen Hinsicht ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, haben wir die Idee eigentlich weitergesponnen noch, weil es ist ja jetzt nur mal 130 Jahre her, dass Phileas Fogg von Jules Verne diese Reise gemacht hat und damals gab es keine Flugzeuge, das heißt er musste natürlich mit viel Geld losgehen, um das überhaupt möglich zu machen in 80 Tagen. Heutzutage wäre es mit 20.000 Pfund, wie das in dem Buch passiert ist, absolut kein Problem mehr, innerhalb von 80 Tagen um die Welt zu kommen. Und deswegen haben wir uns dann das neue Abenteuer gesucht oder die neue Herausforderung, das ohne Geld zu machen und zusätzlich noch so wenig wie möglich zu fliegen. Es ist natürlich angelehnt an die Geschichte, an das Buch. Und
haben Sie das früher mit Begeisterung gelesen oder wie kommt das?
Ich muss zugeben, dass ich es sogar noch gar nicht gelesen habe.
Nee.
Es liegt bei mir auf dem Nachttisch.
Schande.
Mein Bruder hat es schon gelesen. Ich habe es schon mal grob überflogen, aber ich bin bisher noch nicht wirklich dazu gekommen. Ich bin auch wirklich keine Leseratte, muss ich sagen. Aber ja, die Geschichte selber hat mich natürlich schon inspiriert. Also bevor wir losgegangen sind, war das sicher einer der Gründe, warum wir uns für diese Art von Tour entschieden haben.
Hatten Sie denn eine feste Route?
Ja, jein. Also man kann auf so einer Tour natürlich versuchen, eine Route zu planen und die einzuhalten, aber das wurde dann schon ganz schnell klar, als wir in Lissabon waren, dass das nicht möglich sein wird, also weil wir allein schon in Lissabon 14 Tage im Verzug waren und hinten dran waren und das ist ja jetzt noch nicht unbedingt besonders weit auf einer Weltreise. Und dann haben sich auch so Dinge ergeben, wie man kommt nicht in ein Land rein, weil das Visum nur bei Einreise über den Flughafen gültig ist. Man dann über Land nicht einreisen kann und dann muss man einen Umweg über Thailand, Laos und Malaysia machen, statt einfach durch Myanmar zu reisen. Und deswegen wird die Route, die wird sich immer wieder ändern.
Wissen Sie, was ich merke? Das war übrigens Hansen und er ist der Ältere, 5 Minuten älter und er redet in der Tat mehr als der Kleinere. Jetzt lassen wir mal dem Paul auch mal eine Chance. Durch welche Länder sind Sie denn dann letztendlich gereist? Sie sind ja westwärts gefahren.
Ja, wir sind immer westwärts. Phileas Fogg ist eigentlich immer ostwärts gereist, also sind schon mal andersrum gereist. Wir sind durch Europa, also Frankreich, Spanien, Portugal, nach Nordamerika, durch Kanada, Japan, Hongkong, China, Laos, Thailand, Malaysia, dann nach Indien und von Indien nach Kirgisistan, Kasachstan und dann durch Russland und das Baltikum zurück nach Berlin.
Es ist ja nicht so, dass Sie sich so eine Reise nicht leisten könnten. Ne? Sie leben beide in Berlin, haben einen Job. Hansen, Sie sind Goldschmied. Paul, Sie arbeiten als Mediendesigner. War da auch so ein bisschen so die Absicht, wir steigen aus dem Konsum aus oder was steckt da so hinter?
Also die Idee ist tatsächlich bei uns immer wieder auch Sachen zu probieren, die man vorher noch nicht gemacht hat. Und wir wollen uns immer mal wieder in so Situationen bringen, in denen man improvisieren muss, indem man in gewisser Weise eigentlich seine Komfortzone verlässt, also die Bereiche, in denen man sich sicher fühlt, die Bereiche, in denen man sich sicher bewegt. Und das ist eigentlich auch immer die Herausforderung an unseren Abenteuern, eben Sachen zu machen, die man so vorher noch nicht gemacht hat. Und das schwingt natürlich dann auch immer mit, dass man sie eigentlich nicht so wirklich planen kann, weil man keine Ahnung hat, wie es letztendlich ausgeht.
Sie hatten zwar kein Geld dabei, aber Sie hatten so eine gewisse Grundausrüstung. Sie hatten sich so bewegliche Koffer gebaut, also Kästen so auf Rollen zum Hinterherziehen. Was war da alles mit dabei?
Also eigentlich fast nur das Notwendigste. Tatsächlich war, glaube ich, ein nicht unwesentlicher Teil davon auch Kameraausrüstung, weil wir das Ganze auch dokumentiert haben, filmisch. Aber ansonsten war es eigentlich einfach nur Zelt, Isomatten, Schlafsack, ein bisschen Kochgeschirr und ein bisschen Werkzeug hatten wir noch dabei. Aber das war das Einzige, was wir wirklich da drin hatten. Wir waren ja viel trampenderweise auch unterwegs und jeder, der schon mal getrampt ist, weiß auch, da läuft man sehr viel beim Trampen. Und die Anhänger haben insgesamt dann, wenn man da viel Essen und so drin hatte, auch mal gute 30 Kilo gewogen. Und das auf dem Rücken zu tragen über längere Strecken ist ziemlich unmöglich. Also ich beschreibe die Dinger gerne als Wanderanhänger. Also das sind tatsächlich Anhänger, die einfach hinten angeschnallt sind, hinter einem herrollen.
Und die Idee war ja, alles, was Sie unterwegs gebraucht haben, zum Essen, zum Übernachten, um vielleicht Transportmittel zu zahlen, haben Sie sich unterwegs selbst verdient.
Ja.
Womit?
Naja, das hatten wir uns auch vorher so schön zurechtgelegt und überlegt. Das hat auch alles am Ende dann ganz anders ausgesehen auf der Tour. Verdienen wollten wir eigentlich das Geld, indem wir besondere Produkte, Schmuckstücke und solche Sachen bauen, indem wir Sachen auf der Straße sammeln, weil wir hatten ja kein Geld, um irgendwas zu kaufen. Also zum Beispiel Drahtspeichen, eine Fahrradkette oder Bierdeckel und solche Sachen. Und damit Geld zu verdienen, das hat sich am Alexanderplatz als allererstes schon mal sehr schwierig rausgestellt, weil
da waren sie noch nicht weit gekommen.
Da waren wir erstens noch nicht weit gekommen und wenn wir den Leuten dann von unserem Plan erzählt haben, dann waren die natürlich auch alle nicht so angetan davon, weil man ja noch in der gleichen Stadt sich befindet.
Wo seid ihr denn losgegangen? In der Friedelstraße.
Genau. Und unser Plan war aber eben eigentlich sozusagen in Europa und in Kanada und eventuell noch Japan so viel Geld zu verdienen, dass wir quasi in Asien, Indien und auch in Kasachstan, Kirgisistan kein Geld mehr verdienen müssen.
Mit diesem selbstgebastelten Schmuck
genau.
Von der Straße.
Das hat aber absolut nicht funktioniert. Also es ist, wir haben am ersten Tag anstatt den geplanten 350 Euro nur 50 Euro verdient auf der Straße. Immerhin schon mal, aber das hat nicht gereicht. Und somit war das dann eigentlich immer sehr vom Ort abhängig. Also zum Beispiel haben wir dann immer auch spontan Jobs angenommen, irgendjemand ein Fahrrad repariert oder einen Balkon gebaut oder beim Umzug geholfen und solche Sachen.
Also Balkons gebaut haben Sie, glaube ich, in Kanada, ne?
Genau.
Das war ein ganz besonderes Erlebnis.
Also der Balkon in Kanada ist so zustande gekommen, dass wir in einem Restaurant saßen und uns ein älteres Pärchen angesprochen hat und uns gefragt hat, was wir machen. Die waren dann total begeistert von der Idee, haben uns eingeladen, zu sich nach Hause bei ihnen zu übernachten. Und das war auch erstmal alles. Und am nächsten Tag hieß es dann aber vom Hausherrn, dass der Balkon hinterm Haus ziemlich morbide sei und dass man da eventuell was dran machen könnte. Und er hätte ja jetzt mitbekommen durch das Gespräch schon, dass wir beide handwerklich auch was drauf haben. und ob wir da nicht Lust hätten, das zu machen. Und dann haben wir tatsächlich eigentlich zwei Balkone, die übereinander liegen, in der Höhe von 6 Metern, innerhalb von 4 Tagen mehr oder weniger komplett abgerissen und neu gemacht.
Mit Hansens Wissen, der hat wirklich sehr, sehr viel in der Richtung schon gemacht. Also der hat ganze Häuser gebaut schon fast. Also es ist letztendlich, muss ich wirklich sagen, eine runde Sache geworden. Und ich bin froh, dass wir es gemacht haben, weil es war auf der ganzen Tour, glaube ich, eins von den spannendsten Projekten.
Das hat uns dann den Flug nach Japan bezahlt im Grunde.
Paul und Hansen Höppner in hr-info das Interview. Sie sind im letzten Jahr in 80 Tagen um die Welt ohne Geld gereist. Also sie haben das zumindest versucht. Und in ihrem Buch, das auch jetzt dazu rauskommt, haben sie beschrieben, wie sie unterwegs immer wieder auf tolle Menschen gestoßen sind, eingeladen worden sind zum Übernachten oder jemand hat ihnen auch nur eine Flasche Wasser gebracht oder irgendwas zu essen. Wie haben Sie das erlebt? Also hat man sich da vielleicht auch manchmal wie so ein Schnorrer gefühlt?
Ja. Also es ist tatsächlich so gewesen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt auf der Tour man so viel Hilfe schon bekommen hatte von Menschen, dass man sich immer von unterschiedlichen natürlich, aber immer wieder auch gefragt hat, wie man das jetzt noch rechtfertigen kann. Weil letztendlich ist es ein Experiment gewesen, ein Abenteuer, nichts, was man wirklich hätte machen müssen. Und die Hilfe, die man unterwegs bekommen hat von den Leuten, die war in dem Sinne nicht wirklich notwendig. Ne? Und so ein bisschen schlecht hat man sich dadurch dann auch gefühlt, wenn immer wieder Leute ankamen, die einen eingeladen haben. Teilweise haben uns Menschen auch wirklich große Summen Geld geschenkt. Also wir haben in Tokio zum Beispiel von jemandem 10.000 japanische Yen gekriegt, was umgerechnet 120 Euro sind ungefähr, glaube ich. Einfach so auf der Straße in die Hand gedrückt, weil er das Projekt cool fand. Aber eben auch, und der Typ war offensichtlich gut betucht, aber auch von Leuten, die eigentlich extrem wenig haben, unglaubliche Gastfreundschaft und Hilfe bekommen. Also in Delhi zum Beispiel haben wir eine Wohnung von jemandem gekriegt, in der wir dann da wohnen konnten. Der hat uns die ganze Zeit begleitet und uns geholfen und uns Sachen gezeigt, hat uns da aufgepäppelt, uns Essen gegeben, hat uns am Ende sogar noch Geld geschenkt, dass wir den Flug, der Rest, den uns noch gefehlt hat, von Neu-Delhi nach Kirgisistan bezahlen konnten. Und
in Thailand haben wir eine sehr hilfsbereite Frau kennengelernt, namens Nam Sithisak, die hat uns in Bangkok eigentlich aus der Patsche geholfen. Wir hatten ja Bangkok angepeilt, weil wir dachten, dass man da mit vielen Touristen auch viel Geld verdienen kann. Leider ist das alles sehr low budget gewesen, war also unmöglich. Wir haben dann in einem kleinen Straßenrestaurant Nam getroffen, die uns im buddhistischen Zentrum, Friedenszentrum in Bangkok erstmal untergebracht hat. Da konnten wir dann schlafen, hat uns dann zu sich nach Hause, zu ihrer Familie eingeladen im Süden von Thailand. Da haben wir dann 3 Tage lang All-Inclusive-Urlaub bekommen in einem Resort, wo wir wirklich behandelt wurden wie, sagt man, Götter in Frankreich. Also wirklich unglaublich schönes Erlebnis. Und dann hat sie uns noch weitergeholfen, nach Malaysia zu kommen und nach Indien zu kommen. Und das war wirklich ein sehr, sehr besonderes Erlebnis, sogar so besonders, dass wir den Kontakt tatsächlich aufrecht gehalten haben. Und sie war mittlerweile schon in Deutschland, hat uns besucht, hat hier einen Kurs für Dokumentarfilm gemacht. Und wir werden sie wahrscheinlich demnächst auch wieder in Thailand besuchen. Und sobald sie die Möglichkeit hat, kommt sie auch wieder zurück. Also da ist eine richtig dicke Freundschaft raus geworden. Und das wird auch so bleiben, glaube ich.
Das klingt gut, aber ich kann mir vorstellen, sonst so dieses Gefühl, abhängig zu sein von anderen Leuten, das ist manchmal ein bisschen anstrengend,
das
oder?
Das ist ein extrem wichtiger Punkt gewesen auf der Tour. Ich glaube, das war fast das Zermürbendste insgesamt, dass man immer auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen war, auf die Großzügigkeit anderer Menschen angewiesen war. Mir liegt das überhaupt nicht, ständig angewiesen sein. Also man gibt ja sämtliche Selbstständigkeit wirklich auf. Unterm Strich muss ich aber sagen, was ich daraus gelernt habe, aus dieser Hilfsbereitschaft, ist, dass man sich eigentlich sicher sein kann, dass wenn man irgendwo auf der Welt wirklich Hilfe braucht und ein offener Mensch ist und gute Absichten hat, dass man sich darauf verlassen kann, dass man Hilfe kriegt.
Ehrlich? Also haben Sie jetzt weniger Absagen erlebt? Also Leute, die so gesagt haben, wenn ihr keine Kohle habt, dann mache ich nichts für euch.
Wir haben eigentlich fast gar keine Absagen erlebt. Also das hat mich gewundert, obwohl das eigentlich ja, wie eben schon gesagt, ein Experiment war, was nicht notwendig war, sind die Leute trotzdem so begeistert gewesen davon, dass sie wirklich da mitgemacht haben. Wirklich. Sie sind wirklich Teil des Projektes geworden. Die sind da drin aufgegangen. Die haben alles getan, um uns zu helfen, um weiterzukommen. Man trifft viele Menschen und bei vielen Menschen denkt man sich dann vielleicht im ersten Moment, also wenn man dann in Frankreich auf einer einsamen Raststätte kommt, ein altes Pärchen mit einem schicken Mercedes vorbei oder so, dann würde man sich erstmal denken, ja, die nehmen jetzt wahrscheinlich 2 dreckige Tramper mit großen Kisten nicht mit, also fragt man sie erstmal gar nicht. Aber genau das muss man ablegen, weil wenn man das schaffen will, muss man eigentlich komplett vorurteilsfrei an jeden rangehen. Und wenn man vorurteilsfrei auf die Leute zugeht, stellt man überraschenderweise fest, dass eigentlich in 90% oder vielleicht sogar 99% aller Fälle man die komplett falsch eingeschätzt hat.
In welchem Land, würden Sie denn sagen, hat es am besten funktioniert? Also welches Land haben Sie da als am offensten empfunden?
Also ich würde sagen, dass Kanada auf jeden Fall das Land war, was so einfach war, dass es schon fast kein Abenteuer mehr war. Man kann es schwer vergleichen mit anderen Ländern, weil in anderen Ländern natürlich einfach weniger Mittel da sind zum Teil. Da fährt dann eine ganze Familie in einem kleinen Auto und die stopfen einen noch mit rein, so ungefähr. Und das ist natürlich eigentlich nicht zu vergleichen mit einer Gastfreundschaft in zum Beispiel Kanada, die vielleicht einem mehr Luxus und solche Sachen bieten können, aber natürlich eigentlich weniger opfern müssen dafür.
Da lernt man aber wahrscheinlich auch die Menschen dann eher ein bisschen besser kennen, ne?
Ja.
Wenn sie einem das letzte Stück Brot sozusagen
geben.
Mal ganz ehrlich, die Kreditkarte für den Notfall hatten Sie aber trotzdem dabei, oder?
Wir hatten eine Kreditkarte für den Notfall einerseits dabei und das war auch nicht anders zu machen, weil auch unsere Kameraausrüstung natürlich öfters mal, sag ich mal, Ersatzteile brauchte. Und wir mussten also irgendwie Zugang zu Geld haben, um das Ganze dokumentieren zu können. Wir haben dabei aber, das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, extrem strikt getrennt natürlich zwischen dem, was tatsächlich nur wegen der Dokumentation aus filmischer Sicht war, und dem, was wir für die Reise brauchen. Also wir haben nicht einen Cent natürlich abgehoben für das, was wir für die Reise gebraucht hätten, sondern immer nur, wenn man halt mal ein Akku kaputt gegangen ist oder solche Sachen.
Paul und Hansen Höppner in HR-Info das Interview. Die beiden Zwillingsbrüder aus Berlin haben sich im letzten Jahr auf eine ganz besondere Abenteuerreise begeben. In 80 Tagen wollten sie um die Welt reisen und zwar ohne Geld. Aber es war ja nicht nur das Abenteuer, das sie gelockt hat, sondern sie wollten für sich als Brüder auch testen, wie sie miteinander klarkommen. Sie waren ja schon mal zusammen unterwegs mit dem Fahrrad von Berlin nach Shanghai gefahren, um sich besser kennenzulernen. Wie war es denn diesmal? Sind sie sich da noch näher gekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also der Grund, warum wir uns auch auf eine ganz andere Art nochmal näher gekommen sind, ist, dass es dieses Mal im Vergleich zur letzten Tour noch wesentlich anstrengender war, weil wir nicht so wie bei der letzten Tour eben schön in der Freiheit, menschenleeren Gegenden, in der Natur unterwegs waren, sondern wir hatten ja jeden Tag wirklich die Aufgabe, Menschen zu kontaktieren, von unserem Projekt zu erzählen. Und waren damit eigentlich die ganze Zeit in Großstädten unterwegs und sind wenig auf dem Land unterwegs gewesen oder wirklich in der Natur. Und das gibt einem wenig Atempausen dann und dadurch wird natürlich so eine Beziehung noch weiter belastet. Also man findet dann zum Beispiel auch keine schönen Zeltplätze, wo man dann morgens aufwacht und denkt, oh, ist es schön hier zu sein. Oder man wacht halt zum Beispiel im Zelt neben der Autobahn auf, es regnet und man versucht dann noch irgendwie weiterzukommen. Und das fordert so eine Geschwisterbeziehung nochmal auf eine ganz andere Art und Weise raus. Also es gab auch sehr viel Streit, leider.
Wobei ich auch sagen muss, was ich immer wieder feststelle, dass gerade wenn man in extremen Situationen ist, die vielleicht unter Umständen sogar gefährlich sind, gerade dann eigentlich überraschenderweise immer eine komplett reibungslose Zusammenarbeit funktioniert. Da muss man funktionieren, genau. Und ich glaube tatsächlich, Streit bei uns eher so eine Art Ventil ist, um Stress und Druck abzulassen, der noch nicht mal was mit der Beziehung zu tun hat unbedingt, sondern einfach nur, der vielleicht durch den Zeitdruck oder durch fehlendes Geld, was man da unterwegs hatte oder nichts zu essen oder sowas entstanden ist. Also manchmal ist es schon fast was Entspannendes, sich mal kurz zu streiten und danach sich wieder zu verstehen.
Ja, aber Sie hatten auch durchaus andere Krisen. Also Sie waren schon einige Male kurz davor, alles hinzuschmeißen, ne? Weil die Zeit ist Ihnen davon gelaufen. Das ist alles nicht so wie geplant gelaufen. Sie haben oft nicht so viel verkauft, wie Sie eigentlich wollten. Kohle kam nicht genug zusammen. Wie war das dann, wenn Sie so das Gefühl hatten, unsere ganze schöne Idee geht jetzt gerade einen Bach runter?
Ja, das waren natürlich eigentlich immer die Aufhängepunkte für Streits auch. Also wir haben zum Glück auch immer noch, auch bei dieser Tour jetzt wieder einen Beziehungspunkt beibehalten, der praktischerweise sich irgendwie so ergeben hat, nämlich wenn der eine aufgeben will und total demotiviert ist, dann gibt es immer den anderen noch, der einen da wieder rauszieht und in diesem Wechselspiel ergänzen wir uns eben auch wieder ganz gut und das hat dann im Endeffekt, glaube ich, auch dazu geführt, dass wir nicht aufgegeben haben. Weil es gab natürlich immer wieder Situationen, wo ich aufgeben wollte, wo Paul aufgeben wollte. Es gab auch wenige Situationen, wo wir beide das Ende sehr nahe gesehen haben, als wir beide zum Beispiel krank waren. Das war der 80. Tag. Wir lagen in Neu-Delhi in einem Zimmer von einem Freund, den wir da getroffen haben. Und für uns war der Sinn der Tour vorbei. Die 80 Tage waren vorbei. Wir haben kein Geld verdient, kein Geld mehr gehabt, um
jetzt
uns was zu essen zu kaufen.
Jetzt haben Sie schon verraten. Ich wollte es eigentlich noch ganz bis zum Ende geheim halten. Aber okay, es hat nicht funktioniert mit den 80 Tagen. Ne? Und gerade in Neu-Delhi war das ja auch so, dass Sie so eine Krise hatten, dass Sie das Gefühl haben, mein Gott, was machen wir hier eigentlich? Sind wir hier auf dem Ego-Trip? Und da gab es so eine Situation, die beschreiben Sie in Ihrem Buch, als eine Mutter mit ihrem kleinen Kind auf den Arm zu Ihnen gekommen ist und Sie um Geld Geld angebettelt hat und sie dann gesagt haben, wir können dir nichts geben. Aber sie hat das nicht kapiert, weil sie standen da mit Handy und Kamera und sie haben auf diese Frau total reich gewirkt. Mhm. Und da haben sie sich total elend gefühlt in der Situation, weil diese Menschen sind wirklich arm.
Ja, also das war ein Punkt, wo wir... Das hat schon früher auch angefangen in ärmeren asiatischen Ländern, aber in Indien hatte das so einen Höhepunkt erreicht, dann, dass wir uns extrem schlecht gefühlt haben dabei, Leuten nichts geben zu können oder geben zu wollen, nur um unser Projekt durchzuziehen. Also natürlich hätten wir diesen Leuten Geld geben können, wenn wir zu einem Geldautomaten gegangen wären und was abgehoben hätten. Also war es im Sinne verweigerte Hilfeleistung, obwohl wir selber ja auch so viel Hilfe bekommen gleichzeitig wieder. Und da waren wir aus diesem Grund allein kurz davor aufzugeben. Wir haben gesagt, es macht so wirklich keinen Sinn und ich habe keine Lust, mit diesem schlechten Gewissen hier jetzt um die Welt zu reisen. Aber wir haben dann Gott sei Dank eine Lösung für uns gefunden. Wir haben dann einfach gesagt, dass wir alles Geld, was wir unterwegs irgendwie verdient haben und auch natürlich wieder ausgegeben haben auf der Tour, dass wir das dann eben für hilfsbedürftige Menschen in diesen Ländern, durch die wir gereist sind, spenden wollen und somit im Nachhinein zumindest mit etwas zeitlicher Verzögerung da wieder aushelfen können. Zwar wahrscheinlich sogar mehr, wie wenn man jetzt auf der Straße 5 Euro jemanden gibt.
Das heißt also, aus dieser ganzen Reise ist so eine Art Spendenprojekt dann geworden oder wie haben Sie es aufgezogen?
Ja, das kann man schon so sagen. Ich will mich jetzt aber nicht als, wie sagt man das,
Gut Mensch
oder als so jemanden darstellen, der das aus diesem Grund gemacht hat, weil das war nicht der initiale Grund dafür. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ist es, glaube ich, sowohl für uns eine große Bereicherung gewesen, diese Reise zu machen, als jetzt dann auch eben, dass wir im Endeffekt darüber natürlich ein Buch geschrieben haben. Darüber wird natürlich auch ein bisschen Geld reinkommen und dieses Geld werden wir dann eben auch wieder zurückgeben an die Menschen, die bedürftig sind, haben damit auch schon wirklich angefangen und insofern ist es, wenn man will, natürlich eine Art von Spendenprojekt auch geworden.
Und wie gehen Sie mit dem Scheitern um?
Also das Scheitern fühlt sich jetzt gar nicht mehr wie ein Scheitern an. Also wir haben natürlich eigentlich die 80 Tage nicht eingehalten, wollten es unbedingt schaffen, aber letztendlich haben wir es in 104 Tagen geschafft. Das ist jetzt immer noch im Bereich, wo ich sagen muss, es ist immer noch eine große Herausforderung gewesen. Unterm Strich fühlt es sich eher so an, als ob wir es geschafft hätten. Also wir haben es letztendlich ja geschafft, ohne einen einzigen Cent von unserem eigenen Geld oder von dem Geld, was wir zu Hause hatten, auszugeben, einmal um die Welt zu kommen. Und das in einem Zeitrahmen, der sehr knapp gesteckt war. Also ob das jetzt 80 Tage oder 104 Tage sind, macht dann keinen großen Unterschied mehr.
Würden Sie denn nach den Erfahrungen, die Sie auf dieser Reise gemacht haben, nochmal miteinander losziehen?
Ja, definitiv. Also es ist die genau diese
Ideen.
Ja, es gibt schon wieder sehr viele Ideen. Genau diese Art von Reise werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen, aus den moralischen Bedenken, die wir da auch irgendwann bei bekommen haben und auch weil mir zu wenig Natur in dieser Reise drin war. Also es war zu viel Großstadthopping, an irgendwelchen Gassen schlafen und im Müll sich von Müll ernähren im Grunde so. Das war mir einfach zu viel in die Richtung, aber gemeinsame Abenteuer wird es definitiv weiterhin geben.
Nicht ohne meinen Bruder.
So ungefähr, ja.
Ich hätte 3 Vorschläge für Sie, wie das nächste Zwillingsabenteuer vielleicht aussehen könnte. Und Sie sagen mir einfach Daumen hoch oder Daumen runter. 4 Wochen ins Kloster zum gemeinsamen Schweigen und Meditieren geht oder geht gar nicht?
Daumen hoch, würde ich sagen, ja.
Okay. 2 Wochen All-Inclusive in ein 4-Sterne-Club. An der spanischen Costa del Sol. Geht oder geht gar nicht?
Daumen runter.
Ohne Klamotten, ja.
Ist Ihnen zu wenig Abenteuer, obwohl All-Inclusive kann auch Abenteuer sein. Oder 3. Möglichkeit, 1 Woche Dschungelcamp. Geht oder geht gar nicht?
Also Dschungelcamp mit TV-Begleitung oder ohne? Weil mit TV-Begleitung will ich es, glaube ich, nicht machen.
Und ohne?
Ja, auf jeden Fall.
Dankeschön, Paul und Hansen Höppner. Mal sehen, was Sie demnächst berichten werden von neuen Abenteuertrips. Ihr neues Buch, auf jeden Fall 2 um die Welt in 80 Tagen ohne Geld, ist im Piper Verlag erschienen. Fotos von der Reise und weitere Infos finden Sie auf hrinforadio.de. Das war hr-info, das Interview. Mein Name ist Mariella Milkova.